Ja, ich möchte euch alle begrüßen. Wir haben ja gestern schon einiges gelesen von Daniel Buch. Es geht um die Frage in Kapitel 2, ob Gott sich offenbart. Gibt es einen Gott, der sich offenbart? Und wir haben dann gelesen, dass die Zauberer und Beschwörer und Traumdeuter, die haben keinen Zugang zu dem lebendigen Gott, der sich offenbart. Aber Daniel hat gebetet und wir haben gelesen, dass Gott das Gebet erhört hat und hat sich geoffenbart. Vers 22, er offenbart. Kapitel 2, Vers 22, er offenbart. Vers 23 nochmals, ich danke dir, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und mir jetzt geoffenbart hast, worum wir dich gebeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs geoffenbart. Vers 27 haben wir hier. Daniel geht also jetzt zu dem König. Das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht anzeigen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Also er sagt ihm hier schon klar, deine ganzen Beschwörer und Wahrsagepriester, die haben gar keinen Zugang zu Gott. Die können das gar nicht. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der offenbart. Er sagt nicht, aber ich kann es dir offenbaren. Nein, Gott ist es, der offenbart, der Geheimnisse offenbart. Geheimnisse sind Dinge, die vorher verborgen waren. Also. Und er tut dem König Nebukadnezar kund, was sein wird im letzten Zeitabschnitt der Tage. Ich weiß nicht, wie das bei euch übersetzt ist, in späteren Zeiten. Wie steht es bei euch, ein Schlachter? Am Ende? Am Ende der Tage. Das ist die wörtliche Übersetzung, am Ende der Tage, oder eigentlich in der Späte der Tage, ganz wörtlich übersetzt. Ich habe diesen Ausdruck heute Morgen, bin ja nochmal durch die Bibel gegangen, mit Konkordanz, und ich habe hier ein paar Verse zusammengetragen, dann verstehen wir den Ausdruck besser. In Daniel Kapitel 10, Vers 14 kommt er nochmal vor, da ist die Rede von dem Engel, der sagt, ich bin gekommen, dir Einsicht zu bringen über das, was deinem Volk widerfahren wird im letzten Zeitabschnitt der Tage oder in der Späte der Tage. Und das, was dann kommt, ist die Geschichte des 2. und 3. Jahrhunderts vor Christus. Also Späte der Tage heißt, müssen wir nicht meinen, das ist so 2-3 Tage vor der Wiederkunft Jesu Christi, sondern gemeint ist einfach in ferner Zukunft, von dem Zeitpunkt aus gesehen. 1. Mose 49, im Segen Jakobs, da heißt es, dass Jakob jetzt sagen wird, was geschehen wird für Israel am Ende der Tage. Und das, was er dann erzählt, das ist die Geschichte der Stämme, wo sie wohnen werden und wie sie sich verhalten werden. Also einfach in ferner Zukunft von Jakob aus gesehen. Ein paar tausend oder 1000 Jahre voraus oder 500 Jahre voraus. In 4. Mose 24 kommt es auch nochmal vor. Ich will dir kundtun, was dieses Volk deinem Volk antun wird im letzten Zeitabschnitt der Tage. Da spricht er von dem Stern, der aus Jakob kommt, von der Geburt Christi. Also am Ende der Tage ist die Geburt Christi. Oder in 5. Mose 4, Vers 30, in deiner Bedrängnis, wenn alle diese Dinge dich treffen werden, im letzten, also wieder am Ende der Tage oder in der Späte der Tage, dann wirst du umkehren zu dem Herrn. Da spricht er von der babylonischen Gefangenschaft. Wenn das Volk also nicht gehorcht, wird Gott es in die Gefangenschaft schicken, aber wenn sie Buße tun, wird er sie wieder zurückholen. Das wurde einerseits erfüllt, 5,38 für einen Teil. Andererseits ist es das Zurückkehren des Gottesvolkes unter dem Messias. In Römer 11 wird das beschrieben, ab der Zeit, als der Messias gekommen war. Hosea 3, Vers 5, auch, da ist es auch nochmal so eine Stelle über die Umkehr Israels, die Umkehr der Israeliten. Sie werden sich zitternd zu dem Herrn wenden am Ende der Tage. Das ist wieder einerseits nach der Gefangenschaft, andererseits in der Zeit, wo der Könige auf dem Thron sitzt, zwischen Pfingsten und seiner Wiederkunft. Dann 5. Mose 31, 29, es wird euch das Unheil begegnen, am Ende der Tage. Das Unheil, von dem er dort spricht, ist das Gericht Gottes über Israel. Das war einerseits, wenn sie Böses getan haben, einerseits das Nordreich. Im Jahre 722 hat er sie in die Gefangenschaft geschickt. Das Südreich 587, also auch von dem Zeitpunkt an, wo das gesprochen wird, 1500 vor Christus, 1000 Jahre in die Zukunft. Also in ferner Zukunft, könnten wir übersetzen. Ja, andere, dann geht es andere Stellen auch noch über Moab im letzten Zeitabschnitt der Tage und über Elam, also geht es um Persien, da werde ich die Gefangenschaft Persiens wenden, Elam ist Persien. Also auch das bezieht sich auf die Geschichte, irgendwelche Ereignisse aus der Geschichte. 2. Petrus 3,3 kommt es nochmal vor. Nehmt zur Kenntnis, dass zur letzten Zeit der Tage Spötter kommen werden. Das war zur Zeit von Judasbrief schon da. Also auch im ersten Jahrhundert, von Petrus aus gesehen in nicht mehr allzu ferner Zeit. Er spricht also von den letzten Tagen. Hebräer 1, Vers 1 und 2, nachdem Gott zu alter Zeit vielmals geredet hatte durch die Propheten, redet er in diesen Tagen, den letzten, zu uns durch den Sohn. Auch da ist dieser Ausdruck verwendet, das Ende der Tage, könnte man übersetzen, redet er am Ende der Tage zu uns durch den Sohn. Also das Ende der Tage ist das Kommen Jesu Christi. Das ist für viele Christen nicht so klar, dass die Endzeit schon längstens angebrochen hat. Mit dem Kommen des Herrn, mit dem Kommen des Erlösers, hat die Endzeit angebrochen. Also wenn wir hier diesen Ausdruck haben, ich werde dir kundtun, was, oder Gott tut dir kund, was in der am Ende der Tage geschieht, dann ist gemeint einfach in zukünftigen Zeiten. Und es wird etwas sein, was 200, 300, 400 Jahre voraus ist, von Nebukadnezar aus gesehen. Das war jetzt nur so dieses Studium. Jetzt zurück zum Text. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, und er tut dem König Nebukadnezar kund, was sein wird im letzten Zeitabschnitt der Tage oder in späteren Zeiten. Dein Traum und die Gesichter deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Dir, König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was später nach diesem geschehen werde. Und der, der die Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man dem König die Deutung kundtue und dir die Gedanken deines Herzens kenntlich werden. Also es ist nicht, weil ich besser bin als die anderen, sagt er, sondern weil Gott dir etwas sagen möchte, damit du die Deutung verstehst von dem Traum, den du gehabt hast. Also er lenkt weg von sich selber hin zu Gott. Das ist jetzt für den König natürlich interessant, weil die Götter, von denen ist er jetzt enttäuscht, von den Göttern seiner Zauberer, weil die haben ihm den Traum nicht sagen können. Aber jetzt sagt er, es gibt einen Gott. Daniel sagt, es gibt einen Gott, der sich offenbart. Und dann kommt dieser berühmte Traum, der ist ja auch recht bekannt, ja auch, man hört immer wieder davon predigen, von dem Standbild, von dem er geträumt hat. Vers 31. Du, König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz und seine Schenkel von Eisen und seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Wenn es hier Bild heißt, dann ist es Standbild gemeint. Also eine Statue. Man sieht da also eine Statue aus verschiedenen Metallen. Und das war der Traum. Und Vers 34, du schautest, bis ein Stein sich losriss, nicht durch Hände, also nicht von Menschenhänden, und das Bild auf seine Füße aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Daraufhin wurde zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Und der Wind trug sie hinweg, und es wurde keine Spur von ihnen gefunden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Das war der Traum. Das ist der Traum, und seine Deutung wollen wir vor dem König ansehen. Jetzt beginnt Daniel diesen Traum zu erklären, Und zwar so, wie Gott es ihm geoffenbart hat. Also diese vier, ja, lesen wir. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat und überall, wo Menschensöhne, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Also der König Nebukadnezar, er selber, ist dieses goldene Haupt, da hat er sich sehr sicher geschmeichelt gefühlt. Das war hier sein Reich, sein Königreich. Das babylonische Königreich. Und er war noch nicht lange König gewesen, er war erst im zweiten Jahr seiner Regierung. Und er sollte 43 Jahre lang regieren und dann noch einige Nachkommen von ihm sollten regieren. Und ich meine, wir haben schon gehört, die haben gesagt, der König lebe ewiglich, haben die Beschwörer und Zauberer zu ihm gesagt. Wahrscheinlich war das so eine Schmeichelei, du mögest ewiglich leben. Das wünscht sich jeder, ewig zu leben. Aber wie der König gleich erfahren wird, wird das nicht funktionieren mit dem ewiglich Leben. Denn Daniel spricht weiter und er sagt zu ihm, und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen. Es gibt ein nach dir, lieber König. Es gibt ein nach dir. Das war vielleicht ein Schock für den ersten Weltherrscher, für den ersten Herrscher der Welt mit so einem Riesenreich, das er hatte. Es gibt ein nach dir. Und das heißt, dass die Weltmacht Babel ein Ende hat. Und das ist wirklich ein Schock gewesen. Die damalige Supermacht wird ein Ende haben. Nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, niedriger als du. Also das Reich, das danach kommen sollte, nun wir wissen jetzt aus der Geschichte, dass das Medo-Persische Königreich war. Das waren die Meder und Perser, haben sich vereint und haben dann im Jahr 539 die Babylonier besiegt. Und ihr seht hier auf der Karte, wenn ihr das vergleicht, die Karte vorher, das Babylonien war damals schon riesengroß. Hier ist übrigens auf der Karte, sollte noch Ägypten, ein Teil von Ägypten noch dabei sein, denn die Babylonier haben Ägypten auch eingenommen. Hier stimmt die Karte nicht ganz. Also Nildelta gehört auf jeden Fall noch dazu. Aber ihr seht, im Vergleich zu dem nächsten Reich, zu diesem Reich hier, dem Medo-Persischen Reich, ist das Medo-Persische Reich viel größer. Für damals die gesamte bekannte Welt. Also Medien und Persien zusammen. Und Ägypten gehört auch dazu, haben sie auch eingenommen. Nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, niedriger als du. Und weiter. Und ein anderes drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Also ein weiteres Königreich nach dem Medo-Persischen kam dann ja auch ein ganz gewaltiges Königreich, nämlich das von Alexander dem Großen, das makedonische Reich, man sagt auch das griechische Reich, weil das waren ja Griechen, Makedonier. Und dieses dritte Reich ist von Erz, von Kupfer, und das heißt, dass über die ganze Erde herrschen wird. Die ganze Erde ist hier zu verstehen, also nicht im absoluten Sinne. Wenn wir die ganze Erde lesen, dann dürfen wir nicht im heutigen Sinn das verstehen. Im heutigen Sinn, da denken wir an Australien und an Amerika und Russland und Japan und China und Indien. Aber das hier, na, Indien war hier sogar dabei, ein Teil von Indien. Hier die damalige Welt. Dieser Ausdruck, die ganze Erde, heißt einfach die damalige bekannte Welt. Und Alexander der Große, wie er heißt, oder Alexander der Makedonier, war noch recht jung, als er gegen die Perser kämpfte, hat den König Darius hat er besiegt, bei Granicus 334 vor Christus, bei Issus 333, das haben wir gelernt in der Schule, 333 bei Issus Keilerei. Das war die große Schlacht. In Gaugamela, 331, da wurde dann der Darius III. Entscheidend geschlagen. Alexander gründete Städte mit dem Ziel, dass er von ihnen aus die griechische Lebensform und die ganze Regionen beeinflussen sollte. Er lehrte den Hellenismus, das Griechentum. Er hat vieles übernommen von der Kultur der Perser und hat aber dann hat die griechische Sprache überall verbreitet, sodass also in dem ehemaligen Perserreich dann Griechisch gesprochen wurde. Die griechischen Götter wurden eingeführt, griechische Religion. Also Hellenismus nennt man das, Durchdringen des Orients mit der griechischen Kultur. Und er hatte einen Lehrer, der hieß Aristoteles. Und Aristoteles hat ihm gesagt, er soll danach schauen, die ganze Welt zu beherrschen und die ganze Welt soll in eine Bruderschaft, sie soll zu einer Bruderschaft werden. Also die ganze Welt, alle Menschen sollen Brüder werden. Das klingt recht modern. Aber das war dieser Ökumene-Gedanke, der war schon bei Aristoteles vorhanden. Und Alexander der Große, der wollte auch, er hatte ein Riesenreich, also wenn man das jetzt mit den heutigen Ländern umreißen würde, Griechenland, Makedonien, Albanien, Türkei, Bulgarien, Ägypten, Libyen, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, Zypern, Irak, Iran, Afghanistan, Usbekistan, Pakistan und Teile von Indien. 3,2 Millionen Quadratkilometer, kann man sich nicht vorstellen. Und was das Besondere ist an dem Reich, es ging ganz schnell. Alexander hat in kürzester Zeit das Riesenreich erobert. Er wollte dann noch weiter, also nach Indien, aber da hat seine Soldaten haben gemeutert, sie haben Angst gehabt, hier hört irgendwo die Welt auf, haben Angst bekommen. Aber er wollte dann noch nach Karthago, Libyen, also Nordafrika wollte er noch unterwerfen, das war sein Ziel, das war für ihn die ganze Welt dann. Aber dazu kam es nicht mehr, er ist dann in Babylon gewesen und hat dort Fieber bekommen. Und ich muss das vorlesen, sehr schön hier ausgedrückt. Der große Mann, der seine Soldaten vor der entscheidenden Schlacht gegen die Übermacht der Perser zugerufen hat, besiegt eure Furcht und ich verspreche euch, ihr werdet auch den Tod besiegen. Dieser Heerführer, der nie einen Krieg verlor, der unterlag im Kampf gegen den Tod. Alexander starb am 13. Juni 323 vor Christus in Babylon an Fieber. Er hat die ganze Welt gewonnen, aber seine Seele verloren. Was interessant ist, in Daniel 11, da möchte ich jetzt hier ich habe hier die Parallelstelle schon reinkopiert. Ihr könnt es aber bei euch nachlesen. In Daniel 11, Vers 2 bis 4, ist eine große Hilfe für die Deutung, weil man ja herausfinden will, wer sind diese Reiche. In Daniel 11 ist davon die Rede, dass der Engel dem Daniel über die zukünftige Geschichte, die auf ihn zukommen sollte, jetzt detaillierte Sachen gibt. Und spricht er von den Königen von Persien. Er sagt, so und so viele Könige werden in Persien noch auftreten. Und nachher, die werden dann kämpfen gegen das Königreich von Griechenland. Das ist Alexander der Große, Kapitel 11, Vers 2 am Ende. Und dann heißt es dort in Vers 3, ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Dieser tapfere König, das ist Alexander. Und wie geht es weiter? Nach dem Alexander gibt es ein geteiltes Reich, dargestellt in dieser Statue durch zwei Beine und Füße. Vers 40. Ein viertes Königreich aber wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, und wie das Eisen das alles zertrümmert, wird es alle jene zermalmen und zertrümmern. Also nach dem Alexander sollte das Reich zerschlagen werden von einem anderen Reich, und dieses andere Reich sollte aber ein geteiltes Reich sein. Und jetzt hilft uns wieder in dieser ganzen Frage, was ist denn dieses vierte Reich? Da sind sich ja die Theologen gar nicht einig. Und um da jetzt weiterzukommen, hilft uns das Danielbuch selber. Wir brauchen nur in Daniel 11 wieder lesen. In Daniel 11, Da heißt es, nach Vers 3, wo von Alexander dem Reden, die Rede ist von dem tapferen König, Daniel 11, Vers 4, und sobald er aufgestanden ist, also Alexander, wird sein Königreich zertrümmert werden und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden, aber nicht für seine Hinterbliebenen und nicht entsprechend der Macht, mit der er geherrscht hat, denn sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden unter Ausschluss von jenen. Das heißt, seine Nachkommen, er hat ja einen Sohn gehabt, seine Nachkommen werden das nicht bekommen, das Reich. Der Sohn wurde dann umgebracht, kurzerhand. Aber das Reich wurde dann zertrümmert, heißt es hier, zerteilt und zerstört. Vers 4, zertrümmert, zerteilt und am Ende von Vers 4, sein Königreich wird zerstört. Also so schnell es kam, so schnell fiel es wieder zusammen. Ja, und nachher? Das heißt, es wird anderen zuteil werden unter Ausschluss von den Nachkömmlingen, von seinen Sohn. Und es wird mächtig werden, dieses Reich, oder, das zerteilt wird. Es wird mächtig werden, der König des Südens und einer von seinen Obersten, der wird über ihn hinaus mächtig werden und wird herrschen. Also jetzt ist die Rede von dem, was nach Alexander kommen sollte. Da gab es einen König des Südens, der hieß übrigens in der Geschichte, hieß der dann Ptolemaios der Erste. Das war der König von dem ägyptischen Teil des Alexanderreiches. Und einer seiner Obersten, Seleukos, heißt der dann, der wird über ihn hinaus mächtig werden und wird herrschen. Seleukos war ein General und hat zusammen mit dem Ptolemaios gekämpft. Es war dann so, als der Alexander gestorben war, haben sich die Generäle das Reich aufteilen wollen unter sich. Und weil ja natürlich jeder ein Egoist war, wollte jeder alles haben. Und sie waren fünf an der Zahl. Und es ging dann vom Jahr 323 bis zum Jahr 301, 22 Jahre lang haben die gekämpft, wer jetzt was bekommen wird. Also es war eine lange Zeit des Kämpfens. Nun, ich werde es gleich zeigen, aber was für uns wichtig ist, es kommen hier zwei, Daniel 11 erklärt uns, es werden hier zwei als Sieger hervorgehen, von den fünf. Und die zwei waren der König des Südens und der König des Nordens. Der König des Südens, das war der ägyptische König, also das war der General, der den ägyptischen Teil von Alexanderreich bekam. Und der König des Nordens war der General, der zusammen mit dem Ptolemaios gearbeitet hatte, aber dann gegen ihn sich gewandt hat, einer seiner Obersten, der dann mächtiger geworden ist als der Ptolemaios, und der hat sich dann den größten Teil des Alexanderreiches geholt. Der hieß Seleukos der Erste. Von ihm heißt es, der wird über ihn hinaus mächtig werden und wird herrschen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Also ein Weltreich wurde aufgerichtet nach dem Alexanderreich, ein weiteres Weltreich jetzt und durch den Seleukos, dem König des Nordens. Was für uns interessant ist, schauen wir uns gerade diese Stelle noch an, jetzt in der Erklärung, Vers 41 bis 43, dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das bedeutet, es wird ein geteiltes Königreich sein. Also das Reich nach dem Alexander wird ein geteiltes Königreich sein, von Anfang an. Ja. Also das ist hier die wichtige Aussage. Also was auf Alexander folgt, ist ein geteiltes Königreich, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast und die Zehen der Füße, teils aus Eisen, teils aus Ton, das bedeutet, großen Teils wird das Königreich stark sein und teils wird es zerbrechlich sein. Also der größere Teil ist stark, der kleinere Teil ist zerbrechlich. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Menschensamen mischen, aber aneinander haften werden sie nicht. Gleich wie Eisen sich mit Ton nicht vermischt. Also offensichtlich werden die zwei Teile, die übrig bleiben, die großen Teile des Reiches, die werden versuchen, sich doch wieder zu vereinen. Der stärkere Teil, das war übrigens der nördliche Teil, der Seleukidische Teil, das Seleukidenreich, Und der südliche Teil, das Ptolemäerreich, die werden sich versuchen, wieder zu vereinen. Und gerade im Danielbuch, in Kapitel 11, kommt die Auslegung. Ich habe mich so gefreut, als ich das entdeckte. Es hat mich ein Ausleger darauf gebracht, dass eigentlich Daniel Kapitel 2 wird erklärt in Kapitel 11. Man braucht nur weiterlesen. Also Daniel 11, Vers 6. Nach Ende von Jahren werden sie, also die Ptolemäer, mit Seleukos von Syrien eine Allianz schließen, also die beiden, der König des Südens und der König des Nordens, werden eine Allianz schließen und die Tochter des Königs des Südens wird kommen zu dem König des Nordens, um eine Ausgleichung zu machen. Also jetzt, man nennt das Heiratspolitik. Man schaut, dass die Töchter, der Tochter und Sohn da irgendwie die Tochter von dem einen, der Sohn vom anderen, dass die heiraten und wenn die heiraten, dann haben wir das riesige Alexanderreich wieder vereint. Wunderbar, alles gut. Ja, denkste, es hat nicht funktioniert. Genauso wie Eisen und Ton sich nicht vermischt, hat sich das Nordreich und das Südreich nie vermischt. Das heißt, die haben 200 Jahre lang von Jahr 320 an ging es los, bis ins Jahr 150, also fast 200 Jahre lang haben die versucht, diese zwei Teile zu vereinen, ist aber nicht gelungen. Bernice hieß diese Tochter übrigens. Wie geht's weiter? Um eine Ausgleichung zu machen, aber sie wird die Macht nicht behalten, also diese Königin, und er wird nicht bestehen, der König des Nordens, der sie geheiratet hat. Noch seine Macht, und sie wird dahingegeben werden, samt ihrem Gefolge und ihrem Vater und dem, der sie gestützt hat. Also man sieht, die Heiratspolitik hat offensichtlich nicht funktioniert. Hier, das wird hier vorausgesagt von dem Engel in Daniel 11. Und dann in Vers 17 noch einmal, da geht es wieder um den König des Nordens, und richten wird er, der König des Nordens, inzwischen ist das natürlich schon der Nachfolger vom Nachfolger, und richten wird er, der König des Nordens, sein Angesicht darauf zu kommen mit der Heeresmacht seines ganzen Reiches, und Schlichtung wird er mit ihm, mit dem König des Südens, zu Wege bringen, also ein Friede zwischen Nordreich und Südreich, zu Wege bringen, und die Tochter der königlichen Frauen, also von Mutter und von Großmutter, ist hier gemeint, die Tochter der königlichen Frauen wird er ihm geben, die hieß übrigens Kleopatra, der König des Südens, dem König des Nordens. Aber nur, um es ins Verderben zu stürzen. Also anstatt einen Frieden wirklich zu schaffen, funktioniert es nicht. Das heißt aber, dass wir keinen Bestand haben und es wird ihm nicht gelingen. Das ist interessant. Es gelingt einfach nicht, diese beiden Reiche zu vereinen. Hier noch ein paar Landkarten, dann seht ihr das ein bisschen besser, die ganze Entwicklung. Also hier habt ihr diese Konturen, das sind ursprünglich das Alexanderreich. Ja? Und dann seht ihr die fünf Diadochen, das waren fünf Generäle Alexanders, die versucht haben, das Reich an sich zu reißen. Der stärkste war Antigonus. Antigonus hier lila gezeichnet. Er war eigentlich der in der Lage gewesen wäre, tatsächlich das Land zu einen, das Reich zu einen. Aber die vier anderen haben sich gesagt, das machen wir nicht mit. Der Seleukos, der Ptolemäus, der Kassander und der Lysimachus, die anderen Generäle, haben sich zusammengeschlossen und haben gegen Antigonus gekämpft. Die Kämpfe gingen bis ins Jahr 301. Bis ins Jahr 301, dann wurde 312, Entschuldigung, 312 starb Antigonus. 312, hier ist das ist falsch, die Zahl ist falsch, das muss 312 heißen. Denn 312 wurde Antigonus also getötet. Und dann hatte der Nachfolger von Antigonus, der bekam dann einen Teil, wo jetzt Antigonus steht, ja, der bekam dann diesen Teil, das sind die sogenannten Antigoniden. Aber das hielt nicht lange stand, denn die vier anderen, die haben dann weitergekämpft und schlussendlich war es so, im Jahr 301 waren es nur noch vier Diadochen, Antigonus gab es nicht mehr. Ihr seht hier Seleukos, das ist das Gelbe, die Seleukiden, sogenannte König des Nordens, dann Ptolemaios, dunkelblau, die Ptolemäer, König des Südens, das ist Ägypten hier unten. Und dann seht ihr noch oben orange Lysimachos, der hat allerdings nur noch 20 Jahre, hat er dieses Reich halten können gegen die Seleukiden, dann wurde das aufgeschluckt von den Seleukiden. Und dann blieb noch der Kassandros in Griechenland übrig, das war, hielt aber auch nicht so lange, später die Nachfahren waren dann hier die Antigoniden, die das übernommen haben, aber das wurde ein unbedeutendes Reich. Tatsächlich übrig geblieben sind dann im Jahre 281 rot, hier das Seleukidenreich, ihr seht, das hat sich vergrößert, und das Ptolemäerreich, das blieb gleich. Also im Jahr 281 hat sich das Ganze herauskristallisiert aus 5 macht 2 oder aus 4 macht 2. Ja. Zwei Teile sind übrig geblieben, die eigentlich die Welt beherrscht haben. Das war das geteilte Reich nach Alexander, das geteilte Weltreich. Also wir haben 4 Weltreiche im vorderen Orient und es geht immer um den gleichen Bereich. Es geht hier nicht um Europa, das ist, oder Frankreich oder Rom, wie manche denken. Das ist jetzt überhaupt nicht das Thema. Hier ist dieses Reich des vorderen Orients ist gemeint. Ja? Und es geht ja um Israel und gerade das Reich, die Reiche, die Israel so viel zu schaffen machten. Um diese Reiche geht es hier. Und wenn ihr hier genau schaut, seht ihr zwischen Rot und Grün einen Strich. Und der Strich ist genau bei Israel. Das heißt, Israel liegt an der Grenze. Eine Zeit lang war Israel im Herrschaftsbereich der Ägypter, also der Ptolemäer. Und eine Zeit lang war Israel dann im Herrschaftsbereich der Seleukiden. Und so wurde Israel hin und her gerissen, 200 Jahre lang. Das Seleukidenreich hat sich dann weiter zerteilt. Wenn ihr jetzt genau schaut, das Seleukidenreich hier, das Braune, schrumpft mit der Zeit und es entstehen andere Reiche. Hier da das Reich der Attaliden, das ist lila, seht ihr das? Dann die Ptolemäer blieben gleich, Seleukiden braun, und dann seht ihr die Parther und das Baktrische Reich ab 239, also der hat Indien verloren und diese Gegenden westlich von Indien hat Seleukus dann verloren. Er war zwar ein mächtiger König, diese verschiedenen Seleukus, die hießen ja dann Seleukus und Antiochus. Einer hieß Seleukus, dann der nächste Antiochus, der nächste wieder Seleukus, der nächste wieder Antiochus. Die Seleukiden hießen immer Seleukus und Antiochus. Und diese Seleukus und Antiochus, die haben also, wie ihr seht, eingebüßt. Armenien ab 189, Medien, also verschiedene Reiche entstehen hier, mit der Zeit zersplittert sich das und dann kommen mit der Zeit dann auch noch die Römer und im Jahre 63 vor Christus war das Ende der Seleukiden und auch der Ptolemäer, da kamen die Römer und haben hier die entscheidende Rolle gespielt. Also, aber was jetzt die 4 betrifft, ja, diese 4 Reiche, die wollen wir uns merken, das Babylonische Reich 605 bis 539, das Medo-Persische Reich, 539 bis 331 oder 333, das ist schwer zu sagen, welches Datum. Makedonische Reich, also das Alexanderreich, das Griechische, 333 bis 323 und das Reich des Königs des Südens und des Königs des Nordens, nennt man auch Griechisch übrigens, ja, weil dort Griechisch gesprochen wurde. Das war dann das Reich, das geteilte Reich. Jetzt möchte ich der Vollständigkeit halber einen kleinen Ausflug machen mit euch. Jetzt gehen wir, weil wir schon dabei sind, gehen wir gerade ins Kapitel 7. Da ist nämlich die Parallelvision oder Paralleltraumgesicht auch von den 4 Weltreichen. Und dann wir sehen, das geht ganz parallel bei dem, was Daniel dann geträumt hat. Ich lese nur einige Verse, ich möchte jetzt nicht da eine detaillierte Auslegung von Daniel 7 machen, aber ich möchte euch zeigen, dass Daniel 2 und Daniel 7 um das Haargleiche geht. Bevor wir dann weitergehen, wir haben ja noch was in Daniel 2, das Wichtigste kommt erst, wartet mal. Also und 4 große Tiere, der Daniel hat geträumt von Tieren, nicht von einem Standbild, sondern von 4 Tieren, die stiegen aus dem Meer herauf und eins verschieden von dem anderen. Und die Tiere, die er da gesehen hat, waren zuerst ein Löwe und dann ein Bär und dann ein Panther. Und genauso wie das erste Teil bei dem Standbild war der Löwe das Babylonische Reich. und der Bär das Medo-Persische Reich und der Panther das Makedonische Reich. Aber dann gab es noch ein viertes Tier, schrecklich anzusehen, mit 10 Hörnern. Und es steht nicht da, was es ist. Ein Elch? Nein, es war kein Elch. Es war irgendein Tier mit 10 Hörnern. Ich sage nicht welches. Ein grässliches Tier mit 10 Hörnern. Nach diesem schaute ich in den Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchterregend und sehr stark. Und es hatte große eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen, und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen waren. Also ein sehr starkes Tier, und es zerschlägt und haut um sich und macht kaputt, was nur geht. Und es hatte 10 Hörner. Und während ich auf die Hörner Acht gab, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor, und die 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und drei von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen. Und der Mund, der große Dinge redete. Aha, die Hörner sind also Menschen. An diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen. Und der Mund, der große Dinge redete. Vers 11. Und dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und diese Geschichte wird dort auch, dieser Traum dort wird dort auch gedeutet. Dann, Entschuldigung, zurück nochmal. Vers 15. Nein, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt. Es wurde mein Gesicht in mir, Daniel, zutiefst beunruhigt in meinem Leibe. Und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich, und ich nahte zu einem der Dastehenden, um von ihm Gewissheit über dieses alles zu erbitten. Und er sagte mir, dass er mir die Deutung der Sache kundtun wolle. Vers 17. Diese großen Tiere, deren 4 waren, das bedeutet 4 Könige, also im Sinne von Repräsentanten ihrer Reiche natürlich, 4 Könige im Sinne von Reiche, sind es, die werden von der Erde aufstehen. Und dann erzählt ihm der Engel, oder erzählt ihm jedenfalls der Deutende, Übernatürliche, der ihm hier den Traum kundtut, erzählt ihm das erste Reich, und es ist genau gleich wie bei Daniel 2, es geht um das Babylonische Reich, das zweite Reich, genau gleich wie bei Daniel 2, das Medo-Persische Reich, das dritte, genau gleich wie bei Daniel 2, das griechische, makedonische Alexanderreich. Also ganz parallel die zwei Traumbilder. Und das vierte, wiederum genau das gleiche, das vierte ein ganz schreckliches. Allerdings, hier ist das vierte, bei dem vierten ist nur ein Reich und nicht zwei. Das vierte war ja zweigeteilt. Hier ist nur das Stärkere im Blickpunkt. Nämlich, wir haben ja das schon gesehen, diese Bilder, dieses Gelbe, oder? Das Seleukidenreich. Das Seleukidenreich, auf das konzentriert sich, das ist das vierte Tier hier. Und aus diesem vierten Tier, das vierte, also, ja, das brauchen wir alles nicht. Ja, doch, vielleicht dieses Bild hier noch. Hier seht ihr, die Parallelen, oder? Haupt und Löwe, Brust und Panther und Bär, Lendengegend und Panther. Und die 2 Beine, da ist es aber nur das zweigeteilte Reich, und hier ist es ein einzelnes, nämlich das Seleukidenreich, nämlich das stärkere von den 2, wird hier hervorgehoben. Aber was uns interessiert, ist natürlich, wie ist das da mit diesen 10, mit diesen 10 Zehen, oder? Beziehungsweise 10 Hörnern. Vers 23, das vierte Tier, und das wird auch des Längeren und Breiten erklärt, das vierte Tier, Vers 23 in Kapitel 7, das bedeutet, ein viertes Königreich wird auf Erden sein. Also das vierte nach den anderen 3, hintereinander. Und die 10 Hörner, die bedeuten, jetzt sind wir ganz gespannt, was sind die 10 Hörner? Die 10 Hörner bedeuten, aus jenem Königreich werden 10 Könige aufstehen. Also aus diesem großen vierten Reich, das wir auch in Daniel 2 hatten, aber dass hier auch bei den Tier, mit diesem schrecklichen Tier ist, werden 10 Könige aufstehen und ein anderer wird nach ihnen aufstehen, also nach den 10 kommt noch ein 11. Und dieser wird verschieden sein von den vorigen und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen des Höchsten aufreiben, also er wird gegen das Gottesvolk kämpfen und er wird darauf sinnen, Zeiten zu ändern und Gesetz, und sie werden in seine Hand gegeben sein, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, das heißt 3,5 Zeiten, beziehungsweise man kann auch sagen 3,5 Jahre. Nun, wir können jetzt nicht das ganze Danielbuch überblicken. Ich habe hier ein paar Stellen aufgeschrieben, denn dieser Ausdruck mit diesen 3,5 Zeiten, das kommt öfters vor im Danielbuch. Da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Aber für uns ist wichtig, dass wir uns klar sind, das vierte Tier, das vierte Königreich besteht aus 10 Königen und der 11., der kommt, das ist der Entscheidende. Und der wird 3,5 Zeiten kämpfen gegen die Gläubigen, gegen die Heiligen. Aber das Gericht wird sich niederlassen und seine Herrschaft wird man wegnehmen, dass sie vernichtet und vertilgt sei bis zum Ende. Und das Königreich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Königreich ist ein ewiges Königreich und alle Herrschaften werden ihm dienen und ihm gehorchen. Jetzt kommt der Blick auf das herrliche Königreich. Von dem reden wir gleich in Daniel 2 auch noch weiter. Aber das stellen jetzt mal wir zurück. Uns interessiert dieses vierte Reich. 10 Hörner. Wenn man die Geschichte liest, und das steht jetzt nicht in der Bibel, was ich sage, das ist jetzt Geschichte. In der Bibel steht nur von 10 Hörnern, die hintereinander kamen. Die 10 Hörner, wir erinnern uns, da waren zuerst dieser Antigonos, der als Nachfolger Alexanders, der das Reich hätte einen können. Und dann kamen in dem gleichen Bereich, als Antigonos getötet wurde und Seleukos die Herrschaft übernahm, hat er den großen Teil des Reiches, also das Riesenreich Alexanders hat er zum Großteil übernommen. Seleukos der Erste, dann kommt Antiochos der Erste, dann kommt Antiochos der Zweite, dann kommt Seleukos der Zweite, dann kommt Seleukos der Dritte, dann kam zu Antiochos der Dritte, das war übrigens der bedeutendste. Antiochos der Dritte, das war ein Großer, der hat lange regiert und der hat viel das Reich wieder ausweiten können. Aber nach dem Antiochos dem Dritten, der hatte mehrere Söhne, und einer hieß Seleukos der Vierte, der kam dann auch an die Regierung, Seleukos der Vierte, das war der Bruder von einem gewissen Antiochos dem Vierten, den wir dann gleich noch kennenlernen werden. Den hat der Bruder Antiochos der Vierte dann ermorden lassen, Seleukos der Vierte. Und da gab es noch einen Thronanwärter, der jetzt als nächster an die Reihe gekommen wäre, als König. Den hat man kurzerhand nach Rom verbannt. Und zwar wiederum der Antiochos der Vierte, der Bruder des Seleukos hat das gemacht. Das war ein Neffe. Der hat es gemacht, dass der nicht an die Regierung kommt. Da gab es noch einen Thronanwärter, der hieß Antiochos, ein kleiner, 5 Jahre alt war er. Aber weil er so klein war, hat sich der andere Antiochos gedacht, das ist kein Problem, ich werde statt ihn regieren. Hat sich als Vormund des kleinen Antiochus ausgegeben und dieser große Antiochus, der hieß Antiochus der Vierte, der regierte dann. Später hat er den kleinen Antiochus ermorden lassen, weil das könnte noch gefährlich gewesen sein für seine Herrschaft, oder? Also es geht mir eigentlich nur darum, euch zu zeigen, hier waren 10 Könige, beziehungsweise 8 waren wirkliche Könige und dann gab es noch 2 Thronanwärter und der Antiochus war der 11. und der hat 3 von denen kurzerhand ausgeschaltet. Also den Seleukos hat er umbringen lassen durch Heliodorus. Den Thronanwärter Demetrius hat er nach Rom verbannt und den eigentlichen Nachfolger, Klein Antiochus, den 5-Jährigen, hat er schlussendlich ermorden lassen. Er kam an die Regierung, Antiochus der Vierte. Er nannte sich Epiphanes, die göttliche Erscheinung. Er hat überhaupt sich gemeint, er sei ein Gott, hat sich göttliche Titel zugelegt. Und er war der später den Israeliten Furchtbares zugefügt hat. Furchtbares und deshalb die Schrecklichkeit dieses Reiches, weil er dem Gottesvolk so schrecklich zugesetzt hat. Antiochus der Vierte, von ihm heißt es, also im Text heißt es, er demütigte 3 von den 10 Hörnern. Also der 11. schaltet 3 von den 10 aus und hat dann die Regierung an sich gerissen. Und dieser Elfte, Antiochus IV., Epiphanes, dieser regierte von 175 bis 164 vor Christus. Und dieser Antiochus Epiphanes, von dem handelt sehr viel im Danielbuch. Das ganze Kapitel 8 ist ihm gewidmet. Das ganze Kapitel 8 spricht von diesem Antiochus IV., Epiphanes. Ich habe jetzt nicht die Zeit und ich will jetzt auch gar nicht. Aber ihr sollt wissen, die Israel, die Heiligen, erwartet eine ganz, ganz schreckliche Trübsalszeit durch diesen sogenannten Antiochus IV. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Daniel 2. Ihr dürft gleich Fragen stellen. Aber ich möchte jetzt nur, ich muss da jetzt meinen Gedankengang fertig spinnen, damit ihr werdet gleich merken, warum. In Daniel 2, was kam nach den vier Reichen? Was kommt nach den vier Reichen? Es heißt dort, dass ein Stein sich loslöst und zerschlägt dieses Standbild an den Beinen. Und das ganze Standbild aus Gold, Kupfer, Erz und Eisen und Ton zerfällt und dann dieser Berg, dieser Stein wird zu einem Berg und der Berg füllt die ganze Erde. Und dann wird erklärt in dem Text Daniel 2, Vers 44, in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird. Das heißt, was jetzt kommt, ist der Ausblick auf ein ewiges Reich. Ich kann mir vorstellen, dass der Nebukadnezar nur große Augen gemacht hat. Der Gott des Himmels selber wird jetzt ein Königreich aufrichten. Und zwar eines, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird. Nicht, o König, lebe ewiglich. Der lebt nicht ewiglich. Sondern Gott lebe ewiglich. Und das Königtum wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Aber es selbst wird bestehen in Ewigkeit. Entsprechend alledem, was du gesehen hast, dass von dem Berge ein Stein sich losriss, nicht durch Hände, also nicht durch Menschenhände, sondern durch Gott. Und das Eisen und die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Also was hier ausgesagt wird, ist für uns von größter Wichtigkeit. Hier wird schon diesem Heiden, Nebukadnezar, gesagt, dass der Gott des Himmels am Schluss ein ewiges Königreich aufrichten wird, das all die anderen vernichten wird, zermalmen. Der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird, also was in der Zukunft geschehen wird. Der Traum ist sicher und seine Deutung ist zuverlässig. Jetzt können wir uns vielleicht denken, ja, vielleicht sagt ihr jetzt, ich verstehe das überhaupt nicht. Besteht denn die Welt nur aus vier Königreichen, aus den Babyloniern, aus den Medo-Persern, aus dem Alexanderreich und aus dem Seleukidenreich mit dem Ptolemäerreich zusammen? Ist das die ganze Weltgeschichte? Ich habe mich das auch oft gefragt. Bis ich verstanden habe, dass in der Prophetie, der Bibel, das ist so, wie wenn man in Zürich steht und in die Schweizer Berge schaut. Also es war nicht in Zürich, das war in Ephretikon. Wir hatten da gewohnt, in Ephretikon auf so einer Anhöhe, das war ein traumhaftes Wohnen, wir haben nicht lange dort gewohnt, aber es war sehr schön. Wir haben die Berge sehen können und wir sehen hier vor uns die Glernisch heißt das, die Glarner Berge. Und man meint, wenn man das so anschaut, ein Bergzug, oder? Ein Riesenblock von Bergen. Aber wenn man dann hinfährt, und ich bin hingefahren mit meinem Sohn, dann seht ihr, eigentlich das Foto wurde von hier geschossen. Und diese erste, zweite, dritte Kette, Bergketten, lauter Bergketten. Und das, was man gesehen hat, waren alle drei, es sind noch sogar noch eine vierte, die war links, die habe ich jetzt nicht auf dem Foto drauf. Es waren vier Bergketten hintereinander, die sah man bei diesem Bild. Hier sieht man vier Bergketten, aber man sieht sie gar nicht, ja? weil man so weit weg ist. Und das ist typisch in der alttestamentlichen Prophetie. Der Prophet schaut in die Zukunft und er sieht die Babylonier und er sieht die Medo-Perser und er sieht das Alexanderreich, Makedonische Reich und er sieht das Seleukidenreich und dann sieht er das Gottesreich. Und es sieht so aus, als ob die ganze Geschichte besteht aus vier Reichen plus Gottesreich. Aber die Geschichte besteht aus mehr Reichen Nur sind die jetzt, weil sie so weit weg sind, sind die nicht im Blickfeld. Das heißt, man sieht nur einen großen Block, das Gottesreich, aber was da jetzt noch dazwischen käme, zwischen dem Seleukidenreich und dem Gottesreich, das haben die Propheten nicht geschaut. Man nennt das, das ist eine altbekannte Sache in der alttestamentlichen Prophetie, man nennt das die Zusammenschau in verkürzter Perspektive. Das heißt, man schaut in die Zukunft, aber die Perspektive wird verkürzt dargestellt. Zwei oder mehrere zukünftige, aber zeitlich auseinanderliegende Ereignisse werden als zusammenfallend geschaut. Fernes und Nahes werden in einem einzigen Bild dargestellt. Die zeitliche Komponente tritt zurück. Verwandte Begebenheiten und Gerichte wie Segnungen Gottes stellen sich in einem einzigen Gemälde dar, deren zeitliche Trennung, Sonderung erst durch die Erfüllung gegeben wird. Das klingt jetzt ein bisschen theologisch und geschwollen, hat ein Theologe so gesagt, aber ich erkläre es auf Deutsch. Was er sagen will, ist eigentlich nur, dass wenn der Prophet in die Zukunft schaut, sieht er die nahe Zukunft, einen Berg und noch einen Berg und noch einen Berg, und dann sieht er die ferne Zukunft, den Gottesberg. Also ein Reich, ein Reich, ein Reich, ein Reich und das große Reich, das Reich Christi. Und er sieht das hintereinander, aber er sieht das so, wie wenn das zusammenfallen würde. Die ersten drei sind gerade hintereinander und dann kommt gleich das Gottesreich. In Wirklichkeit kommt es gleich, gar nicht gleich. Es kommt erst in ferner Zukunft, aber die Zeitperspektive wird uns nicht gesagt. Delitzsch hat das so gesagt, das Prinzip der prophetischen Zusammenschau, weit auseinanderliegende Ereignisse, geschaut in verkürzter Perspektive. Also prophetische Zusammenschau, weit auseinanderliegende Ereignisse, verkürzt geschaut. Das erlaubt es, dass der Prophet ein zukünftiges Ereignis mit einem Ereignis der gegenwärtigen oder nahe Zukunft zusammen in einem einzigen Bilde schaut, obwohl sie zeitlich nicht zusammengehören. Zum Beispiel, wenn die Propheten von Jesus Christus, den Herrn Jesus Christus sehen, dann sehen sie, er kommt, der Stern aus Jakob kommt und der unterwirft die Moabiter und regiert. Aber der Stern aus Jakob, das war sein Kommen in Bethlehem und das Unterwerfen der Moabiter, beziehungsweise aller Völker, das ist erst viel später. Ja? Aber der Prophet sieht das wie in einem Punkt zusammengeschaut. Das haben wir sehr oft in der Bibel. Deshalb können wir jetzt verstehen, wie in dem Standbild das Babylonische Reich, das Medopersische Reich und das Makedonische Reich, die ganz nahe sind, und das Seleukidische, die ganz nahe sind, wie die gleich im Anschluss sagen können, gleich im Anschluss kommt das Reich Gottes. Weil die zeitliche Perspektive einfach verkürzt wird. Und das ist für die alttestamentliche Prophetie ganz wichtig. Nun, die Propheten haben das natürlich nicht wissen können, wie viel Zeit dazwischen liegt. Das kann man erst erfahren, wenn dann die Geschichte kommt. Jetzt muss ich noch etwas sagen. An wem ist denn das geschrieben? Das ist nicht geschrieben an die Christen in Neulusheim im Jahr 2015. Nein, das ist geschrieben an die Heiligen, die damals unter Zerubabel und Josua herausgezogen sind, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind ins Land Israel. Und jetzt stehen sie da im Land Israel und sagen, was machen wir jetzt? Was kommt jetzt? Das Buch Daniel wurde geschrieben im Jahr 536, war es fertig, 536 vor Christus, 538 vor Christus, 2 Jahre früher, kamen die zurück. 2 Jahre später bekommen sie das Danielbuch in die Hand und lesen es. Wieso war das wichtig für die Leute? Ja, diese Leute, die kannten den Propheten Jeremia, die kannten den Propheten Hesekiel, die kannten die persönlich noch. Und was haben Jeremia und Hesekiel gesagt? Wenn ihr Buße tut in der Gefangenschaft, dann wird der Gott des Himmels euch zurückholen. Und wenn ihr verstreut werdet bis an die letzten Winkel der Erde, ich werde euch alle zurückholen und werde euch in das Land bringen. Und dann werden wir die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Und das Tempel wird wieder gebaut werden. Und es wird ein ewiges Heiligtum errichtet werden. Und es wird der David, der zweite David wird kommen und wird regieren in alle Ewigkeit. Und er wird sein Reich aufrichten. Und Ihr werdet ein ewiges Erbteil haben, in dem ihr ewig wohnen werdet. Und es wird herrlich sein und es wird kein Fluch mehr sein. Es wird einfach nur noch schön sein. Jetzt kommen die zurück, bauen den Tempel. Oder der Tempelbau, der hat das begonnen um die Zeit. Es kam kein zweiter David, es kam kein neuer Bund, es kam kein ewiges Heiligtum, es kam kein ewiges Königreich, es kam überhaupt nichts. Es waren ein paar mickrige Leute, die waren ständig angefochten von den Samaritern und von den anderen Leuten. Und jetzt in diese Zeit hinein, wo die Spannung so groß war, wann kommt denn jetzt das Reich Gottes? In diese Zeit kommt das Buch Daniel. Und er schreibt ihnen, wartet noch, nach dem Babylonischen Reich kommt das Medo-Persische. Das habt ihr erlebt, 538, 539. Nach dem Medo-Persischen kommt noch ein anderes Reich. Und in Kapitel 11 nennt er sogar das Griechische. Also der Name Griechisch kommt in Kapitel 11, Vers 2 vor. Und nach dem Griechischen kommt der König des Südens und der König des Nordens und die werden kämpfen, kämpfen, kämpfen und ihr werdet dazwischen stehen und es wird euch schlecht gehen. Jahrhundertelang wird es euch schlecht gehen. Das heißt, die direkte Geschichte Israels wird hier aufgerollt und es kommt eine große Ernüchterung. Es wird ihnen gesagt, es kommt nicht so schnell das Gottesreich, wie ihr denkt. Es zieht sich noch in die Länge. In Kapitel 11 heißt es viermal oder dreimal, mindestens drei, ich glaube sogar viermal. Das ist noch nicht das Ende. Das Ende zieht sich noch hinaus, verzögert sich noch bis zur festgesetzten Zeit. Es verzögert sich noch. Das war die große Botschaft vom Danielbuch. Was lernen wir von Daniel 2? Hier ganz wichtige Lektionen, fünf Lektionen. Eine Folge, er spricht von einer Folge von vier Reichen, vier großen Königreichen. Es ist also nicht ein kontinuierliches Königreich bis zum Ende, wie der Nebukadnezar hätte sich denken können, oh nein. Es ist eine Folge von verschiedenen Reichen, eins folgt dem anderen und die zerstören sich gegenseitig. Zweite Lektion, kein politisches System ist stabil, weder das babylonische, das war Monarchie, absolute Monarchie. Noch das Medo-Persische, das war konstitutionelle Monarchie, das heißt Monarchie mit demokratischen Elementen drinnen, so wie die Engländer das dann gemacht haben. Der König ist nicht der absolute Herrscher im Persischen Reich. Der König, der hat seine hohen Räte, die muss er fragen. Und wenn ein Gesetz der Medo und Perser ausgegeben wird, dann kann der König das Gesetz nicht ändern. Konstitutionelle Monarchie heißt das. Der König ist dem Gesetz unterworfen. Zweites. Drittes, Alexanderreich, das war, die Griechen haben das, die Demokratie, wirklich, da war Demokratie das Eigentliche, was dann kam in der Nachfolge von Alexander. Dann kam das Seleukidische Reich, das war wieder Monarchie. Aber was wir hier lernen ist, kein politisches System ist stabil. Sie sind zwar groß und majestätisch nach außen hin, Gold und Silber und Kupfer und so weiter. Groß und majestätisch, außergewöhnlich und intelligent, aber instabil. Und das vierte, der Koloss steht auf Füßen, die sind gemischt aus Ton und Eisen und das hält nicht zusammen. Das Ganze ist ein wackeliger Koloss. Das stürzt jeden Moment zusammen. Damit wird ausgedrückt, die weltlichen Königreiche sind instabil und können jeden Moment zusammenstürzen. Drittens, die Weltreiche nehmen an Qualität ab. Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Ton. Wertloser. Zum Teil härter. Also Silber ist ein bisschen härter wie Gold vielleicht und Bronze ist härter wie Silber und Eisen ist härter wie Bronze. Härter, ja, vielleicht. Aber wertloser, was Moral betrifft. Denn die Moral, werden wir sehen, noch bei diesem Seleukidischen Reich, beim vierten, die ist furchtbar. Die ist total am Boden. Was sich der erlaubt hat, das ist grässlich. Was sich die Antiochusse und Seleukiden erlaubt haben. Und vor allem dieser Antiochus der Vierte. Werden immer schlechter. Und heute ist es genau gleich so. Viertens, keine Herrschaft währt länger als Gottes Willen. Er bestimmt die Dauer Und er bestimmt die Amtszeit, auch von Nebukadnezar und von Darius und von den anderen, Kyros und Alexander und Antiochus. Fünftens, Gottes Königreich entsteht nicht aus dem politischen Reichen heraus. Es entwickelt sich nicht aus dem Seleukidischen oder Griechischen oder sonst dem Römischen Reich heraus, wie mancher denken könnte. Nein, Gottes Königreich kommt von außen. Nicht in einem langen Prozess, sondern plötzlich werden die Reiche zerschlagen. Nicht parallel zu den vier Reichen, sondern erst nach deren Zerschlagung kommt dann das Gottesreich in Vollendung. Allerdings dargestellt hier in verkürzter Perspektive, das habe ich schon gesagt. Also wir schließen, Schlussfolgerungen für uns jetzt auch, für unser Leben. Daniel, der mutige Daniel, hat nichts zurückgehalten von Gottes Wahrheit. Er hat alles gesagt, er hat das Gotteswort über alles gestellt, er glaubt alles und er gibt alles weiter. Daniel, für ihn spielt das Wort Gottes eine ganz große Rolle in seinem Leben. Und deshalb lesen wir, Daniel blieb. Die Reiche gehen, das babylonische Reich geht. Wer bleibt übrig? Daniel bleibt. Er war stabil. Und wenn wir was lernen können für unser Leben, welche Rolle spielt Gottes Wort in meinem Leben? Wenn Gottes Wort die Rolle spielt wie bei Daniel, dann werden wir bleiben. Dann wird es bei uns stabil bleiben. Viertens, nicht in politischen Systemen ist Sicherheit. Auch nicht in der Demokratie, lasst euch nicht täuschen. Die Demokratie ist die beste Form, um die Menschen zu verführen. Bei Monarchie kann man nicht die Leute verführen, wenn der Monarch nicht mitspielt, oder? Deshalb müssen die Monarchen fallen und wir schauen, dass wir überall in der Welt lauter Demokratien haben. Die kann man verführen. Da kann man die Menschen verführen, so wie man sie haben will. Nicht in den politischen Systemen ist Sicherheit. Paulus sagt, wir sollen beten für die Politiker, beten für die Staaten, dass wir ruhige Zeiten haben, dass das Wort Gottes laufen kann und gepriesen wird, dass das Evangelium verbreitet werden kann. Wir sollen beten für die, die in hoher Stellung sind. Und letztlich ist nur der Stein stabil. Der Stein, der wächst und wächst zu einem ewigen Gottesreich. Ihr kennt die Stelle in Jesaja 28, Vers 16. Darum sagt mein Herr Jahwe so, siehe, ich bin es, der in Zion einen Grundstein legt. Einen erprobten, bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, einen, der trefflich gegründetes Fundament ist, der fest gegründet ist, heißt es im Schlachter, glaube ich. Der glaubt, wird nicht eilen oder wird nicht ängstlich entweichen. Der glaubt, das heißt der beständig auf diesen Stein vertraut, wird nicht weichen. Da ist unsere Ruhe. Vielleicht haben wir manchmal Stress und verlieren den Herrn aus den Augen. Da muss man Acht geben, dass wir die Stabilität wiederfinden oder dass wir sie nicht verlieren. Wir müssen unsere Ruhe in Christus finden. Das ist der Stein. Hier ist das Gottesreich. In 1. Petrus 2 heißt es, seid begierig wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachset, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, indem ihr zu ihm hinkommt, zu einem lebenden Stein, von Menschen abgelehnt und verworfen, ja, aber bei Gott erwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebende Steine gebaut, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Deswegen auch ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen erwählten, kostbaren. Der an ihn glaubt, wird keineswegs zuschanden werden. Die Stabilität dieses Steines, das ist das Entscheidende. Jetzt zurück zu dessen, sind da jetzt noch Fragen zu diesem vier Reichen oder zu den vier Tieren? Vielleicht ist es für einige ein bisschen ungewohnt. Bitte.
Ja, eine bekannte Auslegung zu den vier Reichen weist ja das Vierte Reich als das Römische Reich auf.
Ja.
Die Teilung als das Ost- und Römische Reich, als das Ost-
und Weströmische Reich.
Und das, wenn der Stein die Reiche zerstört, dass dann das wiedererstandene Römische Reich zerstört wird. Also ganz gut.
Ja, also,
wie sehen Sie denn diese Betrachtungsweise?
Also das war meine Betrachtungsweise. Das war noch gar nicht so lange her ist das. Ich musste meine Meinung ändern aufgrund von Daniel 11. Weil Daniel 11, Daniel 2 erklärt und aufgrund von dem Zusammenhang des ganzen Daniel-Buches. Wichtig, ich weiß, man denkt sicher, das ist ja, das passt doch wunderbar. Das griechische Reich, das war von nicht nur Alexander, das waren alle Nachfolger, bis die Römer kamen, oder? Und zum Teil stimmt das ja auch, denn die Seleukiden waren ja auch griechisch. Die Seleukiden, das dauerte dann bis im Jahr 63, als die Römer kamen, da ist das Seleukidische Reich untergegangen. Nur, die Frage ist jetzt, hat der Engel wirklich oder Gott wirklich jetzt in dem Traum von dem Römerreich erzählt und vielleicht sogar, wie manche meinen, von der Europäischen Union oder von irgendwas in der Zukunft, dann muss man sich fragen, was interessiert die zurückgekehrten Israeliten die Europäische Union? Ist das wichtig für die gewesen, die Europäische Union? Also Antiochus war sehr wichtig für sie, oder? Der war zwar auch noch in der Zukunft, aber das war ihr Denken, war ja, dass das Gottesreich jetzt gleich kommt, wie Hesekiel vorausgesagt hat. Wenn die zurückgeführt sind aus der Gefangenschaft, dann kommt das Gottesreich. Und das Zweite, ich musste mich deshalb auch ganz besonders geschlagen geben, weil der Text sagt ja nicht, dass das Vierte Reich ein Einheitsreich ist. Der Text sagte, dass das Vierte Reich ein geteiltes Reich ist. Also in Daniel 2 heißt es, das Vierte Reich wird ein geteiltes Reich sein. Das heißt, von Anfang an ist das Vierte Reich geteilt. Und jetzt schauen wir mal, war das Römische Reich von Anfang an ein geteiltes Reich? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war sogar das Einheitsreich schlechthin, und zwar jahrhundertelang. Und als dann das Westrom am Verfallen war, dann, knapp vor dem Verfall des Weströmischen Reiches, hat sich das geteilt in Ostrom und Westrom. Im Jahr 395 unter Theodosius und im Jahr 410 kamen die Vandalen nach Rom, 476 kamen Odoaker oder wie hießen sie, jedenfalls kamen die Germanen und die Goten und es war aus mit Rom. Ja? Das heißt, das Ostrom hat eigentlich Westrom abgelöst. Das war nicht ein zweigeteiltes Reich, sondern es war ein abgelöstes Reich. Ostrom war praktisch eine ganz kurze Zeit überschnitten und dann war Westrom weg und Ostrom ist dann 1000 Jahre länger, hat dann 1000 Jahre noch bestanden und das ist dann auch zerstört worden von den Türken. Und dann war fertig mit Rom. Früher habe ich immer gesagt, ja, aber Rom lebt weiter, Rom lebt im Karl dem Großen weiter und Rom lebt in den Frankenreich weiter und Rom lebt in Napoleon weiter und Rom lebt in dem Dritten Reich weiter und Rom lebt, also im deutschen, im heiligen deutschen Reich, heiligen römischen Reich deutscher Nation und dann im Nazi-Deutschen, im Dritten Reich und dann in der Europäischen Union und so weiter. Das habe ich früher immer gedacht. Aber ich hatte immer das Problem, steht das eigentlich im Text? Sagt das wirklich der Text Daniel 2? Ist das die Art der Prophetie, dass Gott den zurückgekehrten Juden aus der Gefangenschaft ihnen erklären will über das Karolingerreich und über das Frankenreich und über den Napoleon und über, ist das wirklich Rom? Ist es wirklich das geteilte Rom, dass wir heute einen Ostblock haben und einen Westblock? Eigentlich sind das nicht Rom, sondern das sind die Amerikaner, hätte ich gedacht. Und die Russen. Also man muss hier Acht geben, dass man nicht zu stark spekuliert. Mir hat es geholfen, dass Daniel 11 genau erklärt, was mit dieser Heiratspolitik gemeint ist. Dass diese zwei Reiche, die übrig geblieben sind vom Alexanderreich, dass die versucht haben, sich zu vereinen. Und genauso steht es ja im Text. Die werden versuchen, durch Menschensamen sich zu vereinen, aber es wird ihnen nicht gelingen, weil Ton und Eisen nicht aneinander haftet. Das heißt, ich bleibe dann im Buch selber. Das Buch selber, Buch Daniel selber, erklärt mir Buch Daniel. Das ist immer der bessere Weg, ja, als dass ich irgendwas herum fantasiere mit der Geschichte und dann drehe ich die Geschichte so, wie ich es will und sage, ja, irgendwie sind wir doch das Römische Reich heute auch noch. Wenn wir uns ehrlich sind, wir haben jetzt nicht das Römische Reich. Auch die Europäische Union ist nicht das Römische Reich. Ja, es sind Elemente, aber Elemente, wenn Elemente weitergehen, Elemente von dem einen im nächsten, dann wird das in der biblischen Prophetie so dargestellt, dass es dass irgendwie ein Bild übernommen wird für das nächste. Ich sage ein Beispiel. In Offenbarung haben wir da gibt es ein Tier, das hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Kennt ihr das? Offenbarung 13. 7 Köpfe und 10 Hörner. Und er sagte, ich sah das Tier, das kommt aus dem Meer heraus und es hatte einen Mund wie ein Löwe. Nein, es ist umgekehrt. Es kommt aus dem Meer heraus und das Erste, was es sieht, ist die Hörner. Es hat die 10 Hörner, sagt er. 10 Hörner und 7 Köpfe. Und dann wird beschrieben, er sagt, das Tier war wie ein Panther und das hatte Füße wie die eines Bären und es hatte einen Mund wie ein Löwenmund. Dann denke ich, Moment mal, 10 Hörnertier, Panther, Bär, Löwe, habe ich das nicht schon irgendwo mal gelesen? Und 7 Köpfe, na jetzt muss ich schauen, wie viele Köpfe hat der Löwe? Einen. Wie viele Köpfe hatte der Bär? Einen. Wie viele Köpfe hatte der Panther? Wie viel? 4. 4. Wie viele Köpfe hatte der, wie viele Köpfe hatte das 10-Hörner-Tier? In Daniel? Einen. Jetzt brauchen wir nur die Köpfe zusammenzählen. Wir haben 4 plus 3 gibt 7 Köpfe. Und wie viele Hörner? 10. 7 Köpfe und 10 Hörner. Das heißt, wir haben eine Symbiose von den 4 Tieren, oder nicht Symbiose, das falsche Wort, eine Kombination einfach von diesen 4 Tieren aus Daniel. Heißt aber nicht, dass Offenbarung 13 dasselbe Tier ist wie die 4 Tiere von Daniel, sondern das ist ein fünftes Tier. Denn die Offenbarung wurde ja nicht geschrieben an die Israeliten, die zurückgekehrt sind aus der persischen Gefangenschaft, aus der babylonischen Gefangenschaft, sondern Offenbarung wurde geschrieben an die Christen, die damals im Römischen Reich lebten in Kleinasien und von den Römern ziemlich zugesetzt bekamen. Das heißt, dass das Tier, die Tiere von Daniel, das sind die damaligen Tiere, die wir hier gesehen haben. Das Tier von Offenbarung hingegen, das ist ein Tier, das Elemente von den Babyloniern hat, Elemente von den Medo-Persern hat, Elemente von den Makedoniern hat und von den Seleukiden hat. Und welches Reich hatte diese Elemente aufgenommen in sich? Die Religion der Griechen, die Kultur der Griechen, die persische Huldigung und die babylonische Tyrannei und Monarchie. Das Römische Reich hatte alle diese Elemente übernommen und das war das neue Tier zur Zeit von Offenbarung. Aber Daniel ist ja nicht Offenbarung. Verstehen wir? Daniel ist Daniel und gehört in diese Situation hineingestellt, wo es geschrieben wurde. Und Offenbarung ist Offenbarung und gehört dorthin, wo es geschrieben wurde. Wir dürfen also nicht zu stark mit Fantasien arbeiten und Spekulationen, sondern wir sollten immer möglichst schauen, gibt nicht der Text selber Hinweis zur Deutung dieser Visionen. Es ist ein schwieriges Thema, weil das Visionen ist immer schwierig gewesen. Es ist leichter, den Epheserbrief zu studieren. Ja, klar. Aber trotzdem, also, dass wir uns klar sind, sobald ich erkannt hatte, diese Perspektive, die ich da erklärt habe, diese Zusammenschau, sobald ich verstanden habe, dass alttestamentliche Prophetie sieht die nahe Zukunft, die Reiche, und dann dahinter die ferne Zukunft, dann war die Schwierigkeit aufgelöst. Wenn ich merke, die nahe Zukunft, das waren diese Reiche, und die ferne Zukunft ist das Gottesreich, dann muss ich mich nicht darum kümmern, was ist alles dazwischen, die 2000 oder 3000 Jahre dazwischen. Das ist nicht wichtig, weil die Prophetie gibt uns nämlich nicht einen Fahrplan für die Endzeit, die Prophetie gibt uns einen Blick in die Gegenwart und die unmittelbare Zukunft und dann einen Blick in die ferne Zukunft. Das ist immer Prophetie. In jedem prophetischen Buch ist das so. Du hast zuerst den Blick in die Gegenwart und in die Nahzukunft und dann hast du einen Blick noch in die Ferne und was dazwischen ist, weiß niemand. Die Zeiten und die Zeitpunkte, die hat Gott in seiner Vollmacht und Weisheit vorbehalten, die hat er nicht kundgetan. Deshalb diese Perspektive, verkürzte Perspektive. Und wenn die Zeit kommt, merkt man, es ist noch länger, als man denkt. Es wird noch länger. Genau wie hier in Daniel Buch. Fragen? Ja?
Kann man nicht diese ganze Abfolge der Weltreiche, die hören ja nicht auf mit dem Griechenreich, beziehungsweise Silo-Griechenreich, das übrigens ja auch ein griechisches Reich war.
Ist griechisch.
Kultur, griechische Religion, griechische Sprache ausgebreitet, auch die Seleukiden noch und die
Ptolemäer,
überall, wo sie gelebt haben. Aber nach der Ablösung dieses Reiches kam ja nicht das Gottesreich.
Genau.
Das ist ja noch Zukunft.
Genau.
Und kann es nicht sein, dass, wie wir es ja in der Bibel oft haben, immer wieder Parallelen sich abspielen? Die ganze Heilsgeschichte durch, mir fällt das immer auf, es gibt doch Parallelen, die sich wiederholen. Und das auch in unserer Zeit. Sich solche Parallelen abspielen. Weltreiche, die jetzt in der Schrift nicht mehr genannt sind, aber
das Prinzip.
Davor, das Reich Gottes vor.
Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Prinzipien, die bleiben nämlich bestehen. Es gibt zwar klare, wenn wir jetzt Daniel schauen, oder? Da haben wir vier Reiche. Nun, wir haben nichts mehr zu tun mit den Seleukiden. Aber wir haben das Prinzip von Reichfolge, ein Reich folgt auf das andere, das haben wir im Wesen auch. Zwar jetzt nicht mehr so global, dass die ganze Welt, immer ein Weltreich, sondern wir haben es in verschiedenen Teilen, also Teile der Welt, ja, da folgt ein Reich auf das andere hier, also die Welt ist ja größer als nur der europäische Raum oder vordere Orient. Aber die Tatsache ist schon, es folgt Reich auf Reich. Es gibt auch gewisse Wiederholungen in der Geschichte, wo man Parallelen sehen kann oder Parallelen ziehen kann. Deshalb ist ja auch für uns das Studium der Prophetie insofern interessant, weil wir so viel lernen können für unser Leben, indem wir die Parallelen ziehen. Das auf alle Fälle. Allerdings muss ich sagen, passt auf, es ist nicht eine Doppelerfüllung oder Dreifacherfüllung. Manche Christen haben da Schwierigkeiten. Sie verstehen nicht den Unterschied zwischen Parallele und Doppelerfüllung. Zum Beispiel, wenn der Herr Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wie bei Daniel geschrieben ist, oder, dann meint er nicht, Daniel hat vorausgesagt von dem Gräuel der Verwüstung, von dem ich euch jetzt erzähle. Das meint er nicht. Er meint, wenn bei Daniel unter Antiochus der Gräuel der Verwüstung schon so schrecklich war, und ihr schaut mal, wie das da gewesen ist, dann zieht doch bitte jetzt die Parallele, und ich sage euch, es wird schlimmer werden mit Jerusalem, die Bedrängnis um Jerusalem wird schlimmer werden, die wird so schlimm sein, wie sie noch nie gewesen ist. So eine Bedrängnis hat Jerusalem noch nie gesehen. Die von Antiochus war schon schlimm genug, ja? Aber die Bedrängnis, die dann von den Römern, durch die Römer kam, ist noch viel, viel schlimmer. Das heißt, der Herr Jesus sagt, zieht die Parallele. Zieht die Parallele und dann gibt er praktische Hinweise, was sie noch zu tun haben. Und dann erinnern sie sich in der Geschichte zurück an Antiochus und dann merken sie, ja genau, da haben wir Parallelen damals gehabt, so und so und so ist das gelaufen. Wer Daniel liest, der sollte es beachten, sagt er. Also wir sollen Daniel beachten. Und Parallelen ziehen, in dem Fall waren das, als Jesus über die Tempelzerstörung gesprochen hat, oder in Matthäus 24, aber man kann auch heute noch Parallelen ziehen, denn die Menschen haben sich im Wesen nicht geändert und die Tiere auch nicht, denn die Reiche sind immer noch Tiere. Das heißt, im Wesen bestialisch. Und äußerer Schein, nach außen Gold, ja, und nach innen hin nichts. Bitte.
Nochmal eine Frage, und zwar Daniel 2, Vers 44, als Daniel das auslegt im Traum, da sagte er, aber in den Tagen jener Könige wird Gott das Himmel, der Gott des Himmels, ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Das heißt ja eigentlich, dass dieser, so verstehe ich es, dass dieser Stein, der das Stammbild zerstört, und der dann eben auch zu diesem Berg wird, in den Tagen jener Könige. wie passt das dann zu dieser verkürzten Perspektive?
Also entweder heißt hier Könige oder Königreiche. Ein König steht ja auch für das Reich. Also könnte genauso übersetzt werden, aber in den Tagen jener Königreiche. Also das ist mal das eine. Bei Daniel 7 haben wir das ja gelesen, sagt der König statt Königreich. Aber wir brauchen nur schauen vorher. Vorher, da war die Rede in Vers 35. Vers 34. Solches schautest du, bis ein Stein herabgerissen wurde ohne Hände, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Erz und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt das Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold. Also in dem Moment, wo der Stein kommt, oder? Der schlägt an die schwächste Stelle an, dort, wo schon sowieso schon bröckelt und nicht hält. Der schlägt das Standbild an die Füße und dann wird alles zermalmt, und zwar das Gold, das Silber, also alle Reiche werden zermalmt, indem der Stein das letzte schlägt. Das heißt, dass in den Tagen jener Königreiche müssen wir in dem Fall also sehr allgemein halten. Es sind nämlich jene vier Königreiche, die hier genannt werden. Da kommt jetzt der Stein und zerschlägt sie. Nun, Babylonien gab es schon längst nicht mehr. Und Medo-Persien gab es längst nicht mehr. Und Alexander gab es längst nicht mehr. Aber inwiefern stimmt das, dass wenn der Stein kommt und er trifft das Standbild an den Füßen, dass alles zusammenbricht? Das kann man uns nur so, müssen wir uns nur, gibt, also für mein Verständnis kann das nur bedeuten, während diese Königreiche meinen, so lange bestehen zu können, ja, sollen sie wissen, es kommt ein Stein und zerschlägt alles. Das heißt, das Menschenreich an sich wird zerschlagen. Das Weltreich der Menschen an sich, das Weltreich der Menschen wird immer nur weitergegeben von einem zum anderen. Es ist immer ein Weltreich. Ja. Aber einmal kommt der Stein und schlägt natürlich das, was gerade noch da ist, schlägt er direkt, oder? Aber damit, dass er das direkt schlägt, das Letzte, fällt alles, fällt das Menschenreich an sich zusammen und es bleibt nur noch das Gottesreich. Das heißt, dass wenn Gottesreich kommt, in Macht und Herrlichkeit, dann gibt es keine Menschenreiche mehr, die parallel dazu gehen. Das geht nicht mehr. Tagen jener Reiche.
Ja. Warum werden die Schenkel, die aus Eisen und Ton sind,
ja.
Sind da eigentlich fast fünf?
Ja, aber er sagt, es sind vier. Also du musst schauen, im Text sagt er eindeutig, es sind vier. Also er sagt, der erste, der zweite, der dritte und der vierte. Also da können wir nicht aus, dass es fünf sind. Ich habe das früher dachte ich auch so und habe da gesagt, es sind fünf eigentlich. Es sind fünf und dann kommt der sechste, das Königreich, Jesu Christi. Aber wenn man schaut, Vers 38... Vers 37, du, O König, ja? Du, O König, bist der Erste. Vers 39, nach dir ein Zweites, ein anderes. Vers 40, nach dir, Vers 39 in der Mitte, nach danach ein Drittes. Vers 40, ein Viertes. Und jetzt steht nicht mehr ein Fünftes. Das heißt, es bleibt also wirklich nur bei vier Reichen. Und dann habe ich mir oft gedacht, ich dachte ja früher, es ist Römisch, das vierte ist das Römische. Und dann dachte ich, wie kann das sein? Das vierte ist das Römische, das ist aber das antike Römische. Warum sagt er nicht das fünfte? Und dann kommt das fünfte, das wiedererstandene Römische. Dann merke ich, ich träume. Der Text spricht nur von vier Reichen und dann spricht er vom Gottesreich, das ist das nächste. Dieses vierte Reich ist zerteilt von Anfang an, es wird ein zerteiltes Reich sein, Vers 41. Dass du gesehen hast, die Füße und die Zehen, teils von Ton und teils von Eisen, bedeutet, es wird ein zerteiltes Königreich sein. Also diese Tatsache, nicht es wird einmal ein zerteiltes Königreich werden, nachdem es lange Zeit vereint und stark gewesen ist, nein, die Schenkel waren ja schon zwei. Die Schenkel sind schon zwei, oder? Der Rumpf, das ist immer noch das Griechische. Sobald die Beine sich teilen, kommt das vierte. Das heißt, das vierte auch vom Bild her, es sind immer schon zwei. Ein geteiltes Reich, aber es ist noch mehr als geteilt. Er zeigt, dass im Verlauf der Geschichte nicht nur zwei bleiben, sondern es zerbröckelt in sich. Und das haben wir auch beim Seleukidenreich gesehen. Das Seleukidenreich war sehr stark im Jahr 281, Aber 100 Jahre später, im Jahr 180, sehen wir, wie das Seleukidenreich schon zerbröckelt und schrumpft, und es sind viele andere Reiche entstanden, aber keine Weltreiche. Die Hauptmacht hat immer noch die Seleukiden. Aber man merkt, wie das wird schwächer. Und wenn man weiß, Antiochus war zwar einerseits sehr grässlich und schrecklich in seinem Auftreten, aber er war ständig in Geldnot. Und der musste immer wieder schauen, dass er seine Soldaten bezahlen kann. Und er ist ja dann auch so gestorben, dass er in seiner Geldnot kam nach Elymais, da war ein Tempel in Persien, und wollte den Tempel rauben. Also das war ein reicher Tempelschatz, aber die Leute dort haben früh genug das erfahren und haben sich ihm entgegengestellt. Sein Heer hatte er nicht dabei, also sein Hauptheer. Das Hauptheer brauchte er, um gegen die Makkabäer zu kämpfen. Aber da kam er und hat es nicht geschafft, diesen Tempel sich zu holen. Das hat ihn so ergrimmt, dass er das nicht schafft, dass er krank wurde, und dann kam nur zusätzlich noch die Botschaft von dem, dass Judas Makkabäus seinen besten Feldherrn geschlagen hat im Jahr 164. Und dann hat ihm das, dann wurde der Magen krank und nervenkrank und ist dann ein paar Tage oder Wochen später drauf gestorben. Also nicht im Krieg, sondern Gott hat ihn erlegt. Also was will ich sagen? Man sieht auch bei der Person selber, wie der in sich schwächer wird, und sein Reich wird schwächer, kommt in Geldnot. Und nach Antiochus, das war nach 164, war das Seleukidenreich nie mehr so stark. Dann kam Stück für Stück, wurde das weniger, und das dauerte dann noch 100 Jahre, dann kamen die Römer und haben die Seleukiden aufgeschluckt. Also ja, zerteilt in dem Sinn.
Wenn du sagst, dass der Daniel eigentlich für die Juden war und damit auch aus der Perspektive der Juden zu betrachten ist, nämlich letztendlich die Seleukidenreiche wurden ja letztendlich auch aus der Sicht der Juden dann aufgebaut. Dann kommt ja eigentlich das Makkabäerreich, da sind sie zum ersten Mal unabhängig, und dann kommt nochmal die Unterjochung durch die Römer, und erst dann kommt der Messias.
Und der Messias kam nur im Fleisch. Und sein Reich kam immer noch nicht. Okay, ja. Beziehungsweise, es war so klein, wie ein Senfkorn. Ja. Ein paar mickrige Jünger, mit denen er den neuen Bund aufrichtet. Und dann stirbt der König auf Golgatha und setzt sich auf einen Thron. Aber wo ist der Thron? Nirgends zu finden in Jerusalem. Der Thron Davids ist im Himmel aufgerichtet, und die haben gespottet, die Juden. Wo ist denn euer Jesus? Ihr redet davon Königreich. Bitteschön, welches Königreich denn? Das Königreich in Macht und Herrlichkeit wird erst aufgerichtet, wenn diese Weltreiche voll zerschlagen werden. Also, aber das ist typisch Prophetie. Das ist ganz typisch Prophetie. Der sieht die Anfänge und den Schluss sieht er zusammen. Das Kommen des Messias. Da steht er nicht im Alten Testament, er kommt einmal und dann verschwindet er und kommt ein zweites Mal. So ist es ja nicht. Der Messias soll kommen, aber wie das Reich entwickelt wird, wie sich das Reich Gottes, wie das eigentlich dann wirklich entstehen wird, das war ein großes Geheimnis für die Jünger. Und worüber hat der Herr Jesus am meisten gepredigt? Mit den Jüngern. Wenn er den Jüngern was erklärt hat, was hat er ihnen am meisten erklärt? Was war sein Thema? Das Reich Gottes. Und die mussten erkennen, das Reich Gottes kommt nicht plötzlich. Doch, Entschuldigung, das Reich Gottes kommt einerseits verborgen, andererseits plötzlich. Einerseits verborgen und wächst im Verborgenen, wie ein Sauerteig, durchsäuert es alles, aber andererseits, im Schlusspunkt, kommt ein ganz großes Plötzliches. Und das hat er den Jüngern klar gemacht. Der Sohn des Menschen sitzt zur Rechten, sitzt auf dem Thron, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel meiner Füße lege. Das heißt, es gibt eine Zeit des Wartens, wo man nichts sieht, wo der König schon regiert, aber er hat immer noch Feinde und genügend Feinde. Aber eines Tages kommt der König und dann zerschlägt er alle Reiche. Ja. Dann kommt wirklich der Stein mit voller Wucht. Das heißt also, wir haben hier verkürzte Perspektive. Diese Zeit, dass das Reich sich langsam im Verborgenen dass einen kleinen Beginn hat und im Verborgenen kommt, das wurde im Alten Testament nicht geoffenbart. Das war ein Geheimnis. Matthäus 13, die Geheimnisse des Königreiches, das war nicht geoffenbart. Aber dass das Reich einmal plötzlich kommt, das war im Alten Testament geoffenbart. Und das ist in Daniel geoffenbart. Das heißt, In Daniel ist nicht die Rede von einem Reich, das sich im Verborgenen langsam entwickelt. Das ist nur im Neuen Testament. Lehre des Neuen Testamentes. Wir Christen haben oft Schwierigkeiten, oder? Einerseits ist das Königreich schon da, andererseits ist es nicht da. Wie soll ich das verstehen? Der König regiert schon. Er ist der Fürst über alle Könige der Erde. Offenbarung 1, Vers 5. Und gleichzeitig stelle ich fest, die Könige der Erde, die kümmern sich überhaupt nicht um ihren Fürsten. Es ist doch noch nicht da, das Königreich. Jetzt ist es schon da oder ist es nicht da? Die Bibel sagt beides. Im Verborgenen ist es da, aber es ist unsichtbar. Und wir richten unser Augenmerk auf den Christus, der droben ist, sitzen zur Rechten Gottes. Und eines Tages kommt er mit Herrlichkeit und Kraft.
Die Prophetie auf den Messias genauso aus dieser
Sicht, verkürzten Sicht. Ja.
Obwohl Jesaja sehr wohl weiß, dass der Gottesknecht, die Wurzel Davids, der Leidende ist.
Der muss leiden,
dass er leiden muss. Aber er spricht auch und viele andere Propheten eben auch von der Herrlichkeit, von der Herrschaft des Großen Königs. Ich sage 49 zum Beispiel und viele andere Stellen. Und da ist schon auch bewusst, dass sie haben in einem das erste Kommen und das zweite Kommen zusammengesehen.
Das ist so. Sie haben sein Reich zusammengeschaut. Das ist die Zusammenschau in verkürzter Perspektive. Par excellence jetzt hier. Das ist ein Paradebeispiel, oder? Aber wir dürfen nicht meinen, dass es nur das ist. Der Fehler bei den lieben dispensationalistischen Freunden war der, dass diese Brüder haben gemeint, die Lücke ist genau zwischen Pfingsten und Parousie, Wiederkunft. Das ist die Lücke. Ich sage, nein, in Daniel ist die Lücke von den Seleukiden bis zur Wiederkunft, von Antiochus bis zur Wiederkunft. Das heißt, die Lücke, die ist, und in Joel ist die Lücke wieder anders. Und in Micha 5 ist die Lücke von den Assyrern bis zur Wiederkunft. Also die Lücke ist eine variable Lücke. Man meinte immer, die Lücke ist nur eine ganz fixe Lücke. Stimmt nicht. Gut, ich denke, wir haben jetzt viel genug darüber nachgedacht. Wollen wir hier schließen? Morgen wollen wir Kapitel 3 uns betrachten, vielleicht auch immer mal schauen, wie weit wir kommen.
Vielleicht gerade noch ein Satz, was mir auch so wichtig wurde, in Matthäus Kapitel 3 steht, und spricht so, tu Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und dann geht es weiter, das ist der, den ich als Prophet, von dem ich geredet wurde, durch den Propheten Jesaja, der spricht und so weiter. Ja. Ich denke, wir sehen auch diese zwei Punkte. Er kam als das Reich Gottes in Person.
Ja.
Und wenn er zum zweiten Mal kommt, dann kommt er auch als der Stein, als der Retter und der Richter.
Ja, das ist so. Das Reich hat in ihm, er sagt, das Reich ist mitten unter euch, sagt er, in der Person des Königs. Und dann hat er mit den paar Jüngern den neuen Bund geschlossen und auch das Reich begonnen, aber im Verborgenen, wie gesagt. Oder? Und dann kommt er in Herrlichkeit. Gut, dann stehen wir noch auf zum Gebet, vielleicht beten einige mit uns.
Jesus, wir danken dir für diese gewaltige Perspektive, die du uns in deinem Wort zeigst und immer wieder deutlich machst. Wie dein Plan, die ganze Heilsgeschichte einen Verlauf nimmt, den wir menschlich nicht begreifen und nicht in der ganzen Tiefe ausloten können. Aber dass du uns die Gewissheit gibst, dass dein Reich kommt und dass du uns auch aufforderst, darum zu bitten, dass dein Reich komme. Und darum wollen wir auch bitten, dass dein Wille geschieht auf dieser Erde, bis zu dem Zeitpunkt, wo dein Reich kommt. Dass dein Wille geschieht auf dieser Erde, so wie er auch im Himmel geschieht. Hab Dank für diese Zuversicht und für diesen Trost, den wir auch dadurch haben, angesichts der vielen Nöte unseres Lebens und dieser Welt, dass du der Herr bist, der regiert und dessen Reich kommen wird. Wir beten dich an, Jesus Christus. Amen.
Amen.
Ach, der Nenner, der danke mir, dass wir auch heute einen Einblick machen möchten in dieses prophetische Buch Daniel. Wir gesehen haben, wie es sich bestätigt hat, wie du es vorausgesagt hast, durch dein Wort, durch dein Kapitel, dass Königreiche kommen und gehen und Mächte, Weltmächte kommen auf und gehen. Aber eins besteht für ewig, das, was dieser Stein bewirkt hat, Jesus Christus, das ewige Reich, das auch in unserem Herzen der ein morgen Stein aufgebaut ist. Wir danken dir, dass es Gnade ist und dass uns dieses zuteil geworden ist, das zu erkennen und das in unserem Herzen aufzunehmen möchten. Danke, dass du auch mit Thomas dazu brauchst. Segne ihn auch weiterhin und mit dem Mutter eben. Schenke auch uns, Herr, dass wir Vorsicht berufen, entsprechend leben und handeln und auf deinen Tag, Herr Jesus, wenn du kommen willst, warten und dafür bereit.
Amen. Und Herr, wir wollen uns beugen vor dir, dem König über alle Fürsten der Erde, dem König über unsere Herzen. Herr, wir wollen sagen, wir möchten, dass dieser über uns herrsche. Wir möchten, dass du alles bestimmst, Herr, in unserem Leben. Und dass dein Königreich, wie wir schon gebetet haben, hier in unserem Leben so wird, wie es im Himmel ist. So, dass dein Wille so getan wird und so geschieht. Herr, wir danken dir, dass wir mit dir verbunden sein dürfen, dem König der Könige. Und auch wenn wir dich nicht sehen und auch wenn wir das Reich noch nicht sehen, so danken wir dir, Herr, dass du den Anfang schon gemacht hast und das Entscheidende, den entscheidenden Schlag schon getan hast, dass das andere nur noch logische Folge ist. Herr, wir danken dir für deine Gnade, dass du uns Einblick gibst und eine herrliche Zukunft vor Augen stellst. Amen.
Amen.
Amen. Ich habe hier noch zwei Bücher von Herbert Janssen, wer Interesse hat, über Gemeinde. Es sind mir übrig geblieben von Ilvesheim, wo ich das letzte Mal war. Ein Buch kostet 5 Euro.
Gut, dann darf ich einfach daran erinnern, an morgen früh, 9.15 Uhr, Brotbrechen, 10.30 Uhr. Ansonsten wünsche ich euch noch einen gesegneten Abend.
Wenn jemand noch ein bisschen Zeit hat, früher kommen, Spiele stellen.
Um 8:09 Uhr, 8:30 Uhr.